Faktura starten.
So, guten Abend, meine Damen und Herren. Die Worte, die ich jetzt hier sage, sind zugleich die Akustikprobe. Hören Sie mich alle soweit? Ansonsten protestieren Sie ganz laut, dann werden wir dann doch auf die Technik umsteigen. Aber als Historiker ist man dann doch bemüht, nicht allzu viel Technik dann während des Vortrages dann walten zu lassen. Gerade hier in diesen altehrwürdigen Hallen der Roberto Carola, da zählt ja das gesprochene Wort und seit eh und je ist man ohne Technik auch ausgekommen. Dann kommen wir heute Abend wohl auch damit soweit aus. Wobei, Deutschlandradio hört heute mit, denn dieser, das sage ich vorab, dieser Vortrag bzw. die Vorträge unserer interdisziplinären Vortragsreihe werden zukünftig digitalisiert und je nach Qualität, wie es sich dann bewährt, dann auch als Podcast bei Deutschlandradio Wissen dann zur Verfügung gestellt. Sie sind, wie ich schon gesagt habe, bei der interdisziplinären Vortragsreihe. Ich habe heute die Ehre, nicht nur Referent zu sein, sondern auch Sie als Mitveranstalter, als Mitkoordinator unserer Reihe, die nunmehr im dritten Semester hier läuft, begrüßen zu dürfen. Wir haben ein interdisziplinär aufgebautes Programm. Vielleicht war auch schon der ein oder andere von Ihnen bei einer unserer Veranstaltungen. Wir haben Themen aus der Geschichte, der Germanistik, der Philosophie, der Psychologie, Astronomie, Biochemie, also ein breit gefächertes Programm mit Wissenschaftlern, die aus ihren Fächern berichten, aber auch mit dem Auftrag, Wissenschaft verständlich zu machen, Wissenschaft greifbar zu machen, sodass jeder auch etwas mitnehmen kann davon und erkenntnisreich dann den Abend dann schließen kann und einiges gelernt hat. Wir haben auch ein Programm, das haben Sie auf Ihrem Platze liegend. Ansonsten können Sie nach der Veranstaltung noch auf uns zukommen, dann bekommen Sie das auch nochmal in Printformat an die Hand. Sie haben auch die Möglichkeit, sich für ein Newsletter der interdisziplinären Vortragsreihe anzumelden. Keine Sorge, Sie gehen da keine weiteren Verpflichtungen ein, es wird keine Rechnung ins Haus flattern. Sie können sich jederzeit wieder abmelden, ist aber ganz praktisch, denn da können Sie dann auch jederzeit auch fristgerecht dann informiert werden über unser Programm. Wir haben auch eine Homepage und wir sind auch bei Facebook und freuen uns natürlich über den ein oder anderen Like. Soweit zur interdisziplinären Vortragsreihe. Heute Abend wollen wir uns mit der Pest beschäftigen, mit der Pest in Heidelberg, in der Kurpfalz und in Europa, denn die Pest war ja eine Krankheit, die die Geschichte der Menschheit geprägt hat, die jäh über die Menschheit eingebrochen ist, die Angst und Schrecken verbreitet hat, praktisch keinen Ort auf der Welt in Europa weiß gelassen hat. Ein Massensterben war die Folge von dem sogenannten Schwarzen Tod. Man wusste noch nicht genau, woher diese schwere Krankheit kam. Man war erstmal überfordert, wobei wir auch im Laufe des Vortrages sehen werden, dass der Mensch gelernt hat, sich auch mit dieser Herausforderung zu stellen und sowohl medizinische als auch organisatorische Maßnahmen getroffen hat. Aber es mussten viele Menschen sterben, um zu diesen Erkenntnissen zu gelangen. An dieser Frage werden wir uns stellen, unter anderem auch werden wir ergründen, woher denn die Pest kam, woher kommt eigentlich dieser Begriff der Pest. Dann wollen wir uns anschauen, wie die Pest in der Bibel auftrat. War es denn überhaupt schon die Pest, die wir als solche kennen, wenn wir sie in der Bibel lesen, die Pest in der Antike? Dann wollen wir ins Mittelalter gehen, denn wenn man an die Pest denkt, dann fällt einem sofort das Mittelalter ein. Aber ich sage es vorab, die Pest als solche hat durchaus schon längere Ursprünge, wobei man das auch noch nicht ganz genau beweisen konnte. Man munkelt, man vermutet, dass auch schon die Pestzüge in der Antike über die Menschen hinwegfegten. Die Pest ließ auch die Menschheit nach dem Mittelalter nicht in Ruhe. Wir werden uns auch dieser Frage stellen, wie die Pest sich dann in der frühen Neuzeit ab 1500 auch hier in Heidelberg, in der Region und in Europa niedergeschlagen hat. Zunächst zum Begriff der Pest. Was heißt denn eigentlich Pest? Pest, man kann vermuten, dass das aus dem Lateinischen kommt und landet ein Volltreffer tatsächlich. Es ist ein lateinischer Begriff, Pestis bzw. Pestilentia, und heißt allgemein Tod, Verderben, Plage, mit dem Kennzeichen, dass es einen tödlichen Ausgang breiter Volksschichten gibt. Per se ist der Begriff der Pest im Laufe der Geschichte nicht ausschließlich für die, wie wir heute als solche kennen, die Yersinia Pestis, für den Pestbacillus bezeichnen, sondern seit eh und je bezeichnete man damit auch Seuchen allgemein. Das konnten sein Pocken, Fleckfieber, teilweise auch in Kombinationen. Im deutschen Sprachgebrauch hat man die Pest auch als für den Typhus bezeichnet. Bei manchen Autoren der Begriff der Pest, die Beulenpest bezeichnet, hat sich dann erst in der frühen Neuzeit etabliert. Der schwarze Tod, ein ganz metaphorischer Begriff, hier schimmert auch die Konnotation des Schwarzen hervor, in Anlehnung an die Nekrosen, die sich durch den Pestausbruch auf der Haut bilden, auch durch die Hautverfärbung, durch die Schwarzverfärbung der Haut. Zugleich ist dieser Begriff des schwarzen Todes auch eine Konnotation für das Schreckliche, für das Grauenvolle. Wobei in der Literatur unter dem schwarzen Tod primär die große Pestwelle in der Mitte des 14. Jahrhunderts bezeichnet wird. Im Mittelalter selbst hat man diesen Begriff nie verwendet. Etabliert wurde dieser Begriff erst später von skandinavischen Chronisten, teilweise unter Historikern nicht so gern gehört. Ich gebe zu, ich bin auch nicht so ganz glücklich mit diesem Begriff, da er dann doch etwas für die Bezeichnung der Pest zu metaphorisch ist, meines Erachtens. Ersatzweise gibt es auch andere metaphorische Begriffsverwendungen, das große Sterben, wie man da und dort liest, oder die große Pestilenz. Und dieser Begriff, dieser metaphorische Begriff hat sich in vielen Sprachen Europas auch etabliert, wenn wir ans Englische, Französische oder auch Spanische denken. Aber ich kläre Sie jetzt gleich auf, dass ich da kein großes Geheimnis mache während des historisch orientierten Vortrages. Soll also nicht allzu sehr Sie die Frage belasten, woher denn jetzt, was jetzt eigentlich die Pest war. Deshalb sage ich es vorweg. Wenn wir von der Pest als solche sprechen, dann sprechen wir von der sogenannten Yersinia Pestis. Diese wurde bezeichnet nach ihrem Entdecker von Alexandre Yersin. Alexandre Yersin wurde am renommierten Institut Pasteur in Paris ausgebildet und arbeitete ausgehend im 19. Jahrhundert in der französischen Kolonialverwaltung in Indochina. Und er machte eine sehr bahnbrechende Beobachtung im Jahre 1894. Zu dieser Zeit wütete in Hongkong eine große Epidemie, wie wir heute wissen, die Yersinia Pestis. Yersin hat sich in Hongkong ein Laboratorium eingerichtet und hat sich dann mal auf die Spuren begeben dieses großen Sterbens und isolierte dann anhand einer Pestbeule den Bacillus und produzierte hieraus ein Serum und erkannte dank eines Mikroskops die Yersinien bzw. die Pasteurella Pestis, nichts anderes als ein Pestbacillus. Die Pest ist eine Erkrankung, die primär Ratten betrifft. Auch in Hongkong ging eine große Epizootie vorweg, das heißt ein tierisches Massensterben. In China wurden allein 22.000 tote Ratten eingesammelt. Und hieraus ergab sich auch für Yersin die Erkenntnis, dass, wenn man diese Krankheitsursache untersuchen möchte, doch auch die Ratten als potenzielle Überträger in den Fokus nehmen sollte. Das tat man auch, und wie wir heute wissen, ist also die Pest über die Wanderratte, das heißt über den Biss eines infizierten Rattenflohs in Tierpopulationen gelangt. Die Wanderratte hatte Kontakt zur Hausratte und im weiteren Schritt kann man sich vorstellen, die Ratten, die waren ja schon seit Menschen sich niedergelassen haben, auch in menschlichen Habitaten, in menschlichen Siedlungsräumen. Und da hat sich dann zunächst die Pest über einen homologe Übertragung dann weiter verbreitet. Und das Problem war dann aber, dass diese Krankheit auch heterolog zu übertragen ist. Das heißt, der Mensch ist grundsätzlich pathogen, das heißt auch anfällig für diese Krankheit. Und wenn dann also der Rattenfloh, der Hausratte, sich dann einen anderen Wirt sucht, das passiert, wenn zum Beispiel die Ratte stirbt und kalt wird, dann kann der Floh überleben, 30 Tage ohne eine Symbiose mit einem Wirt einzugehen, und in dieser Zeit kann er sich den Menschen als potenziellen Wirt suchen, und wenn der Rattenfloh infiziert ist und den Menschen beißt, ist der Mensch erkrankt. Etwas komplexer, als dass es sich anhört. Das wäre jetzt eigentlich so der simple Erklärungsweg für diese Krankheit. Und dieser hochinfektiöse Bluttropf, der gelangt dann über den Flohbiss in die Blutbahn, und eine recht kurze Inkubationszeit von 2 bis 6 Tagen, und dann brechen die Krankheitssymptome beim Menschen aus. Man hat auch beobachtet, dass das Ganze saisonal abhängig ist, das heißt im Winter weniger gefährlich, denn der Floh verfällt in eine Gliederstarre bei 10 Grad minus, und im Frühjahr erhöht sich dann wieder die Gefahr, infiziert zu werden, wenn dann die Ratten so allmählich wieder ihre Präsenz in den Siedlungsräumen verstärken. Es gibt zwei typische Krankheitsformen. Zum einen die Beulenpest, das ist die verbreitetste Form mit etwa 75% aller Krankheitsfälle. Typisch für die Beulenpest ist die Bildung einer Nekrose an der Einstichstelle, das heißt die blau-schwarze Verfärbung und auch die Schwellung von regionalen Lymphknoten, die dann zum Aufbruch neigen. Weitere Symptome kommen hinzu: Herzrasen, Schüttelfrost, Bluthusten. Ein weiterer Weg ist die Lungenpest. Die Lungenpest ist ansteckbar über Tröpfcheninfektion. Verheerend bei der Lungenpest, die meist tödlich endet, ist die Kurzinkubationszeit von 1 bis 2 Tagen. Typische Symptome sind Bluthusten, Atemnot, und die Todesursache ist letztlich Ersticken durch Nervenlähmung. Und bei dieser Krankheit, bei der Lungenpest, hat man auch die Problematik, dass eine Mensch-zu-Mensch-Übertragung unmittelbar wahrscheinlicher ist als in anderen Krankheitsverläufen der anderen Krankheitsformen der Pest. Diese Unterscheidung dieser zwei Formen machte man auch schon im 14. Jahrhundert. Das heißt, man wusste schon, so hat ein päpstlicher Leibarzt Guy de Chauliac im Jahre 1365 festgestellt, es gab also zum einen die Lungenpest und die Beulenpest offensichtlich schon im 14. Jahrhundert. Doch, wenn wir darüber sprechen, müssen wir uns natürlich auch die Frage stellen, handelte es sich bei diesen historischen Seuchen überhaupt um die Pest? Denn das Problem bei historischen Quellen ist, dass die Beschreibungen oft ungenau sind, basierend auf zeitgenössischen Beobachtungen. Es war also noch keine fixierte klinische Analyse vorhanden, und die Krankheitsverläufe waren auch oft heterogen und zeigen auch Parallelen zu anderen möglichen Krankheiten. Das gleiche Problem der Feststellung, ob es sich um die Pest handelt, haben wir auch in der Bibel. In der Bibel kommt allein im Alten Testament die Pest als in ihrem Begriff Pest, wobei man dazu sagen muss, Luther hat es als solche übersetzt, und Luther lebte ja in einer Zeit, in der die Pest sehr stark wütete, und insofern liegt eine Übersetzung des hebräischen Begriffs Deber als, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen, kann ich Hebräisch, Deber, das ist der biblische Begriff für die Pest. Und Luther hat offensichtlich, könnte man vermuten, vielleicht diesen Begriff vielleicht zu inflationär auch als Pest übersetzt. Aber schauen wir uns mal an, wie die Pest sich denn in der Bibel liest. Dazu habe ich Ihnen den Psalm 91 aus meiner Konfirmationsbibel mitgebracht, original. Und da steht: Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht, vor den Pfeilen. Hier sehen wir also dieses Pfeilmotiv, die Darstellung der Pest als Pfeile sind in biblischen Darstellungen üblich und sehen wir auch in der späteren Ikonografie, in der Heiligenverehrung, wenn es um die Anrufung von Pestheiligen geht, beispielsweise dem heiligen Sebastian. Die des Tages fliegen vor der Pest, die im Finstern schleicht vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt. Wenn auch 1000 fallen zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. Wir sehen also hier schon diese Konnotation des Verderben und der großen Seuche, die über die Menschen hereinbricht. Im ersten Buch Samuel wird es noch etwas genauer. Und zwar im Jahr 1060 vor Christus standen die Israeliten mit den Philistern in einem militärischen Konflikt. Die Israeliten versuchten, ihre Bundeslade in ihr Kriegslager zu bringen, aber die Philister raubten die Bundeslade und erlebten großes Leid, denn, so steht in der Bibel, aber die Hand des Herrn lag schwer auf den Leuten vor Aschot. Aschot, das war der Ort, zu dem die Philister die Bundeslade gebracht hatten. Und er brachte Verderben über sie und schlug sie mit bösen Beulen, Aschot und sein Gebiet. Das heißt, hier muss offenbar durch diese Bundeslade eine Krankheit ausgebrochen sein, mit Beulen. Vielleicht handelt es sich schon um die Pest. Die Aschoditer befürchteten weiteres Leid und schleppten die Bundeslade nach Gat. Und auch dort schlug die Seuche wieder zu. Und da heißt es: Als sie aber die Lade dahin getragen haben, entstand in der Stadt ein sehr großer Schrecken durch die Hand des Herrn, denn er schlug die Leute in der Stadt klein und groß, sodass an ihnen Beulen ausbrachen. Auch hier haben wir wieder die Beulen. Das Ganze wurde den Philistern dann doch zu gefährlich. Sie befürchteten weiteres Leid und schließlich konnten sie es nicht mehr ertragen und schickten die Lade zu den Israeliten zurück, in der Hoffnung, von diesem Leid verschont zu werden. Und da heißt es wieder mit den Beulen: Und die Leute, die nicht starben, wurden geschlagen mit Beulen und das Geschrei der Stadt stieg auf gen Himmel. Also auch hier, was wir bei späteren Beschreibungen über Pest und Seuche sehen, das große Leid, das große Verderben, das über die Menschen hereinbricht. Also hier könnten die Beulen durchaus als Symptom für die Pest gewertet werden, wobei man auch hier, wenn man das versucht, medizinisch zu betrachten, Vorsicht walten lassen muss, denn Beulen könnten auch bei anderen Epidemien auftreten. Das heißt, per se hier auf Beulen zu schließen, könnte bei der Pestinterpretation vielleicht etwas gefährlich sein. Aber was sich bestätigt ist, dass es offensichtlich bei den Philistern eine Mäuseplage gab, die um sich schlug. Wir wissen ja über Dank Yaxin, dass es offensichtlich von Nagern übertragen wird, die Pest. Und das hebräische Wort Akbar, was in der Bibel verwendet wird, könnte auch als Sammelbegriff für Nager im Allgemeinen gedeutet werden, das heißt auch für die Ratten. Das heißt, möglicherweise war auch gerade hier die Ratte als Überträger dann beteiligt. Sicher ist, dass Palästina, Kanaan damals durchaus Seuchen gefährdet war, denn es war ein Durchzugsland zwischen Ägypten und Mesopotamien. Hier wurde viel Handel betrieben, gerade auch vor Kriegs, Läufen kam es dann zu großen Zusammendrängungen von Menschen, und das machte auch, das steigerte auch die Gefahr eines solchen Ausbruches. Soweit zur Pestdarstellung in der Bibel. Springen wir weiter und schauen in die Antike. Da lesen wir bei Thukydides, mit einem der bedeutendsten Historiker in der griechischen Antike überhaupt, ein sehr scharfsinniger Beobachter in der Geschichte des Peloponnesischen Krieges, die mitunter den Höhepunkt der klassischen antiken Seuchenbeschreibung darstellt. Auch eine gewisse Symptomatik, die man dann rausliest, unter anderem. Aber was hier auch sich zeigt, ist der Aspekt der Mutlosigkeit. Sobald sich einer krank fühlte, denn man überließ sich gleich der Verzweiflung, gab sich vollends auf und leistete keinen Widerstand. Und er geht noch weiter und schreibt: Tote und Sterbende lagen übereinander, halbtot wälzten sie sich auf den Straßen und bei allen Brunnen in wildem Verlangen nach Wasser. Das heißt, auch hier wieder das große Leid. Gerade wenn wir auf die spätere Seuchenbeschreibung schauen, sehen wir hier viele Parallelen, viele Aspekte und literarische Topoi, die bei Thukydides auftreten. Das heißt, man kann es durchaus als Prototyp des literarischen Seuchenbildes sehen. Den plötzlichen Beginn der Krankheit, die Einmaligkeit der Bedrohung, der Verlust der staatlichen Autorität und letztlich auch die Strafe der Götter. Die Frage ist natürlich auch, war es überhaupt eine Pest, die bei Thukydides auftrat? Was für die Pest sprechen könnte, ist, dass nach Thukydides diese Seuche endemisch blieb und weiterhin in dieser Form immer wieder an anderen Orten zu späterer Zeit auftrat. Gegen die Pest könnte sprechen, dass manche Symptome fehlen. Das heißt, er spricht von keinen Beulen oder Drüsenschwellungen. Diese bleiben komplett unerwähnt, und vermutlich handelte es sich auch um keine Lungenpest, da hier eine längere Krankheitsdauer erwähnt wird. Und wie ich eingangs gesagt hatte, ist der Krankheitsverlauf der Lungenpest noch heftiger und noch kürzer als bei der Beulenpest. Das heißt, es könnte eventuell dagegen sprechen und vielleicht für andere Seuchen, wie vielleicht Pocken, sprechen oder auch eine Art Ebola-Virus, wie manche Medizinhistoriker auch schon vermutet haben. Nicht unerwähnt sollte auch die justinianische Pest bleiben. Auch eindeutig kann man hier aus späteren Untersuchungen dann beweisen, dass es sich hier wohl um die Beulenpest handelt. Hier berichtet Procopius von Caesarea in seinem Persischen Krieg von dem sogenannten Bubo. Da liest es sich folgendermaßen: Bei den Kranken, die plötzlich vom Fieber überfallen wurden, das heißt auch ein typisches Symptom für die Pest, entstand am selben Tage, bei manchen am folgenden, bei anderen ein paar Tage später, ein Bubo, und zwar nicht nur in der Leistengegend, sondern auch in der Achselhöhle, bei einigen sogar hinter den Ohren. Dazu kamen, wie wir später lesen, Entzündungen, Durchfall, Schwellungen, Schmerzen und eine hohe Ansteckungsgefahr, der Tod ereilte die Menschen binnen 3 Tagen. Also deutlich könnte das für eine Pest sprechen. Das könnte sich auch noch weiter bestätigen durch die schwarzen Hautausschläge, schwarze, linsengroße Hautausschläge, die erwähnt werden. Und er schreibt auch, viele starben auch am plötzlichen Bluterbrechen. Die Folgen während dieser Seuche waren fatal. Allein in Konstantinopel starben 5.000 bis 10.000 Menschen pro Tag, und es kam zu einer großen Völkerwanderung. Die Berber konnten ungehindert nach Tunesien eindringen, die Langobarden drangen nach Illyrien und später nach Italien vor, und die Byzantiner verloren Syrien und Teile Ägyptens. Wir sehen hier erstmalig auch die großen geopolitischen Veränderungen, die durch große Seuchenzüge dann auch provoziert werden können. Doch war es die Yersinia pestis? Und diese Frage muss man mit einem Jein beantworten. Es gibt neue Untersuchungen einer US-amerikanischen Universität. Die haben anhand von Skeletten eines frühmittelalterlichen Gräberfeldes in Aschheim in Bayern festgestellt, am Zahn dieses eines Skelettes, an mehreren Skeletten, dass also hier ein, dass hier ein Erreger war, der DNA von Yersinien, also von der Yersinia pestis, aufweist, allerdings in einer etwas anderen Form als die später von Alexandre Yersin entdeckte Yersinia pestis. Der Ursprung dieser Pest war auch, wie dann 1348, Asien bzw. China, und dort war auch dieser Erreger in einer großen Lager- und Flohpopulation verbreitet, wie man nachweisen konnte. Also zur Antike, Sie warten sicherlich schon ganz gespannt auf das Mittelalter, das allerdings gar nicht so dunkel war, wie auch gerne in Filmen dargestellt wird, oder wie man sagt, vor der großen Pest im 14. Jahrhundert, dass alles so schlecht war und die Menschen ohnehin schon im großen Leid lebten, bevor die Pest einbrach. Freilich gab es Klimaverschlechterungen Anfang des 14. Jahrhunderts, Dauerregen, Überschwemmungen, Tierseuchen, auch hier in der Region, in der Kurpfalz, Heidelberg, waren kalte und nasse Sommer die Regel. Vereinzelt kamen auch Ernährungsengpässe auf durch diese Klimaveränderungen. Aber es war, und es ist schlichtweg falsch, wenn man das als solche bezeichnet, es war keine Krisensituation per se. Auch hier in der Region Heidelberg waren die Menschen doch recht zufrieden. Es war alles ganz gut bestellt und die Wirtschaft war saturiert, alle Ressourcen waren da, um auch die hohen Bevölkerungszahlen auch auch versorgen zu können, denn es heißt auch, dass die Bevölkerung damals mit den Höhepunkt erreicht hatte, dass letztlich auch, das ist ein Historiker, Thomas Malthus, der gesagt hat, so eine Pest war ja mal ganz gut, um dann wieder die Bevölkerung so in ein Gleichgewicht zu bringen, wenn dann ein Massensterben verbreitet wird. Allerdings kann man durchaus sagen, dass auch ohne Pestepidemie die hochmittelalterliche Zivilisation durchaus in der Lage gewesen wäre, diese höhere Bevölkerung als noch in den Jahrhunderten zuvor dann auch weiterhin problemlos versorgen zu können. Jetzt haben Sie aber schon ganz lange diese Karte vor sich und haben sich ja auch schon Gedanken gemacht, woher da jetzt wohl die Pest kommt. Da gibt es auch verschiedene Theorien, und zwar vermutet man, dass die Pest aus dem asiatischen Raum kam, aus dem ostasiatischen Raum. Dort hatte sie sich schon in den 1320er Jahren in der Mongolei und der Wüste Gobi verbreitet. Allein in China starben 65% der Bevölkerung. Eine weitere Verbreitung kam ihnen dann über die Seidenstraße bis vor die Gebiete der Goldenen Horde an die Krim. Da haben Sie vielleicht schon was gehört von Kaffa und Genua und so der mikrobiologischen Kriegsführung. Das sind so Stichworte, die da so einem, wenn man an den Pestausbruch von 1347 bis 1349 denkt. Kaffa war eine genuesische Handelsstadt an der Krim. Das ist heute alles Ukraine. Feodosia heißt diese Stadt heute, und dort war Janibek, der Khan der Goldenen Horden, er belagerte die genuesische Handelsstadt, und so heißt es, das ist zurückzuführen auf einen Notar aus Piacenza aus dem 13. Jahrhundert, Gabriele de Musis, und er schreibt, dass die Belagerer Pesttote, die Belagerer waren also offensichtlich von der Pest aus den asiatischen Steppen befallen worden, dass sie Pesttote in die Stadt katapultierten und somit die Genuesen infiziert wurden. Das heißt, das sollte dann also eine Form der mikrobiologischen Kriegsführung sein, wobei das auch mit einem großen Fragezeichen dann auch zu betrachten ist. Ob das tatsächlich so war, können wir heute nicht mehr feststellen, aber es ist doch ein sehr interessanter Mythos, der sich da um diesen großen Pestausbruch schmiegt. Von Konstantinopel, beziehungsweise von Kaffa ging es weiter nach Konstantinopel. Konstantinopel war auch ein wichtiger Handelsstützpunkt, auch geopolitisch sehr gut gelegen, was letztlich für die Verbreitung der Pest verheerend war, denn von hier aus gingen viele Handelsrouten über das Meer nach Nordafrika, in die Levante, auch nach Italien, Griechenland, und dann können Sie sich vorstellen, gerade das Mittelmeer durch diese Mittellage war natürlich, da war der Schlag der Pest wie ein Kometeneinschlag, der viele kleine Stücke dann um sich schmeißt, und so können Sie sich dann vorstellen, dass dann die Pest über die Genuesen, die mit ihren Handelsschiffen auch versuchten zu fliehen, nach Italien kamen, nach Sizilien. Das heißt, in Italien haben wir den ersten Pestbefall in Europa, und tatsächlich war auch Italien sehr stark befallen. Allein in Venedig starben 60% innerhalb von wenigen Monaten der Bevölkerung. In Siena spricht man von 80.000, in Florenz 100.000, und recht zügig ging die Pest über die Alpen. Das hat dann noch etwas länger gedauert. Grundsätzlich ist der Landweg als Verbreitungsweg immer etwas langwieriger für die Verbreitung der Pest, für Seuchen allgemein, als beispielsweise die Seewege. Aber schnell genug, um nach Mitteleuropa einzudringen, und schließlich kamen sie dann 1348 schon im Juni nach England. London war auch sehr stark betroffen. Man zählte hier etwa 24 Tote pro Stunde in einem Zeitraum von 2 Monaten. 1349 kam die Pest nach Deutschland und auch nach Heidelberg. Die Kurpfalz blieb nicht verschont, im Gegensatz zu manch anderen Regionen im deutschsprachigen Raum, wie Ostfranken, Böhmen und Schlesien, die weniger von dieser Krankheit befallen war. Man kann davon ausgehen, dass die Pest wie einen großen Gürtel sich um Europa schnallte, und es blieb praktisch kein, wie Sie an dieser Karte sehen, praktisch kein Gebiet pestfrei und nur mit wenigen Ausnahmen. Man schätzt, dass etwa ein Drittel der europäischen Bevölkerung, allerdings auch wieder Vorsicht mit Zahlen, etwa ein Drittel der Bevölkerung seien dieser Pest erlegen. Damals zählte man etwa 75 bis 80 Millionen Menschen. Das Ausmaß können Sie sich dann vorstellen. Das wäre so, wie wenn heute innerhalb kurzer Zeit etwa 110 Millionen Menschen, Bewohner der Europäischen Union, sterben würden. Nach päpstlichen Angaben schätzt man, dass allein in Deutschland zu dieser Zeit 1,2 Millionen Menschen während dieser großen Pestwelle den Tod fanden. Sie können sich vorstellen, dass die demografischen Folgen fatal waren für Europa, überhaupt auch für Deutschland und den Südwesten des Reiches. Aber die Bevölkerung erholte sich relativ schnell wieder von diesem demografischen Einschlag, und schon im 15. Jahrhundert hat sich dann die Bevölkerung bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts wieder eingependelt, und es kommt dann zu einem Wachstum ab 1460, 1470. Und auch, wie man manchmal liest, dass die große Pest dann den Niedergang des Mittelalters eingeleitet hat, das ist soweit auch nicht ganz korrekt. Freilich war die Wirtschaft beziehungsweise die Gesellschaft von der Pest erstmal gebeutelt. Das liegt auf der Hand und bestätigt sich auch in Quellen. Allerdings ist das Ganze nur relativ kurzweilig zu betrachten. Das heißt, die Gesellschaft war damals schon in der Lage, sich auch von solchen Schlägen relativ schnell wieder zu erholen. Wie erklärte man sich denn überhaupt die Pest im Mittelalter? Man versuchte, das Ganze übersinnlich zu erklären. In Bologna gab es einen Arzt, der hat berichtet, es habe Wasser mit Würmern geregnet, und in China und Persien seien Feuerbälle so groß wie Menschenköpfe vom Himmel gefallen. Und ein anderer italienischer Geistlicher schreibt, Frösche, Eidechsen und Skorpionen und Schlangen seien vom Himmel gefallen, und tags darauf habe ein Hagelschlag alle Tiere vernichtet, und es sei dann durch den Verwesungsgeruch dieser vernichteten Tiere eine böse Wolke entstanden, die dann bis nach Europa Tatsächlich hat man sich ja später dann die Pest durch Verunreinigung der Luft erklärt, dass diese Lüfte dann nach Europa vordrangen und hier die Bevölkerung dahin rafften. Man versuchte auf Grundlage dieses religiösen Erklärungsmodells einen Weg zu finden, um die Pest wieder loszuwerden. Und das geschah durch Heiligenverehrung. Heiligenverehrung ist an sich schon länger präsent gewesen, zurückzuführen auf das Gedenken der Märtyrer in der christlichen Urkirche. Vorbild waren auch hier wieder biblische Texte, in denen man ja gesehen hat, dass zahlreiche Plagen wieder abgewendet werden konnten durch Gebete und auch durch die Anrufung von Heiligen. Da gab es einen, den heiligen Sebastian, den man auch in der Kurpfalz immer wieder, in Mannheim an der Kirche ist auch ein heiliger Sebastian zu sehen. Wenn Sie genau sich in der Region umschauen, stoßen Sie immer wieder auf den heiligen Sebastian, auch im Deutschen Apothekenmuseum ist eine schöne Statue von Sebastian zu sehen. Wer war dieser Sebastian? Er war ein römischer Soldat, der im Zuge der Christenverfolgung zum Tode verurteilt wurde durch Pfeile. Wir sehen also auch hier wieder dieses Motiv der Pfeile, wie wir auch schon in der Bibel lesen. Er konnte sich erholen von den Pfeilen, denn er wurde gepflegt von der heiligen Irene. Und das Ganze gab Hoffnung für die Menschen im Mittelalter, dass sich der heilige Sebastian durch die Pest, durch die Pfeile, die ja Sinnbild für die Pest sind, dann erholt hat. Den sehen Sie dann hier dargestellt auf einem Ölgemälde von Botticelli. Heiliger Rochus war auch ein Kandidat, den man heranziehen konnte, wenn man Hoffnung erwartete im Kampf gegen die Pest. Er war Pilger, erkennen Sie an seiner Ikonografie, an der Jakobsmuschel. Er lebte im 14. Jahrhundert in Montpellier, zog auf Pilgerschaft und in dieser Zeit linderte er die Not der Kranken. Er erkrankte selbst an der Pest, die typische Darstellung ist, wenn Sie auf die Ikonografie achten, diese Pestbeule am Oberschenkel. Typisch ist auch der Pilgerstab und hier auch der brotbringende Hund, der ihn während seiner Pest versorgt hatte. Das sind alles neue Heilige, wenn es um den Kampf gegen die Pest geht, zumindest im Bereich des Glaubens. Es gab auch noch die beiden Schutzpatrone der Heilberufe, den heiligen Kosmas, der Schutzpatron der Ärzte und den heiligen Damian. Weiter konnte man die Pest abwenden, so hoffte man, durch Gebete, Wallfahrten, Prozessionen, Reliquiensammlungen oder auch durch Bußen und Fasten, so zum Beispiel im Jahre 1666. Da wurde vom Kurfürsten erlassen, dass man ein großes Fasten im gesamten Land abhalten sollte, wegen der großen Pest, die zu dieser Zeit im Land wütete. Ein anderes Phänomen während der Pest, das auch im Jahre 1391 die Kurpfalz erfasste, sind die Geißlerzüge. 1391 sichtete man Geißler am Heiligenberg. Dem Rektor der Universität Heidelberg hat das Ganze nicht so gefallen, denn sie waren durchaus umstritten, diese sektierende Bewegung. Und der Kurfürst schließlich hat dann den Geißlern verboten, ihre Züge fortzusetzen, denn man war besorgt, dass diese Flagellanten auch noch weiter die Bevölkerung in Unruhe versetzen konnten. Der erste Zug kam schon im Herbst 1348 auf, über Ungarn, Österreich zog dieser dann weiter nach Deutschland. Es gab dann verschiedene Absplitterungen dieser Geißlerzüge und man bat da um Verschonung vor der Seuche. Teilweise waren diese Gruppen über 1000 Menschen stark und typisch für diese Geißlerzüge war der rhythmische Tanz. Das heißt, man kam in eine Stadt, gelangte vor eine Kirche und geißelte sich selbst wie Sie hier an diesem Holzschnitt sehen. Man schlug sich blutige Striemen auf den Körper und streckte sich zu Boden und schrie zu Gott: Nun schlaget euch sehr zu Christi Ehr, durch Gott lasst die Hoffart fahren, so will sich Gott über uns erbarmen. Doch auch das war gegen die Pest nicht, war ein Mittel, das gegen die Pest nicht gewachsen war. Ein weiteres Phänomen, das auch in Heidelberg im Winter 1348 bzw. Frühjahr 1349 sehr präsent war, war die Judenverfolgung, die ja ohnehin schon eine Tradition im Mittelalter hatte, denn man machte die Juden verantwortlich für den Ausbruch der Pest. Man warf ihnen vor, dass sie in Kooperation mit Leprakranken und Muslimen die Brunnen verunreinigt hätten, denn tatsächlich erkrankten Juden seltener an der Pest, wie man beobachtete, aber vielleicht zurückzuführen auf andere Hygienemaßnahmen oder vielleicht auch durch ihre Eigenschaft durch ihre Tätigkeit in Heilberufen. Letztlich hat Papst Clemens das Ganze auch verurteilt und hat gesagt: Ja, schaut her, Juden sterben doch auch an der Pest. Letztlich haben auch andere Herrscher hierauf reagiert. Auch der Kurfürst Ruprecht I. erteilte Juden Schutzbriefe im Jahre 1355 und 1357. Sonst hätte das Ganze noch viel stärkere Ausmaße auch hier in Heidelberg und in der Kurpfalz genommen. Soweit zu diesen religiösen Erklärungsmöglichkeiten der Pest im Mittelalter. Dann springen wir noch ganz kurz auf die medizinische Erklärung jener Zeit. Das sind so eine medizinhistorische Grundlage, die sogenannte Vier-Säfte-Lehre, die besagt, dass der Körper aus vier Säften besteht: aus Blut, aus Schleim, aus gelber Galle und aus schwarzer Galle. Und diese vier Säfte müssen also in einem Gleichgewicht stehen. Wenn sie es nicht tun, bricht eine Krankheit aus. Das heißt, wenn ein Saft zu viel da ist, dann muss man diesen Saft wieder loswerden. Und wenn dann ein Saft zu wenig da ist, dann muss man den Saft zuführen. Das Ganze hat auch für die Pest seinen Sinn gehabt. So dachte man dann, durch die Pest war im Rahmen dieser Lehre eine innere Fäulnis ausgebrochen. Eine innere Fäulnis der Organe. In der Tat lag man damit dieser Beobachtung nicht so ganz falsch. Und diese Fäulnis sei durch einen Überschuss des feuchten, warmen Blutes entstanden. Und diese Reaktion im Körper, dass also diese Fäulnis entsteht, sei also, so geht aus dem Pariser Pestgutachten im Jahr 1348 hervor, gemeinsam auch mit einer ungünstigen Sternenkonstellation der drei Planeten Saturn, Jupiter und Mars im Zeichen des Wassermanns. Das heißt, wenn wir nochmal zurückgehen auf dieses Modell der Vier-Säfte-Lehre, dann sehen wir auch hier die astrologische Sphäre, die da auch noch mitschwingt. Das heißt, wenn man sich mit der Medizin beschäftigte, war man nicht nur mit der Astronomie beschäftigt, sondern auch mit der Astrologie. Es war durchaus bei vielen Medizinern Usus, dass man da auch seine Diagnosen stellte auf dieser Grundlage. Und aus diesem Pestgutachten geht hervor, dass die Pest also durch Ausdünstungen, durch sogenannte Miasmen entstanden sei, durch überstehenden Gewässern seien also diese faulen Düfte emporgestiegen und seien dann in den menschlichen Körper eingedrungen. Das heißt, Credo dieses Pestgutachtens war, dass man Fenster geschlossen halten sollte, und zwar nach Süden hin. Tatsächlich kam ja die Pest aus dem Süden, denn man fürchtete die bösen Südwinde und man empfahl Reinigung der eingeatmeten Luft durch Duftstoffe, Teriak, wir später auch nochmal sehen werden, aber auch durch andere scharf riechende Substanzen. Es gibt auch noch andere Erklärungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel die Kontaktien, also durch Berührung, beziehungsweise man hat auch schon noch nicht ganz gewusst, dass es sowas wie Mikroben gibt, aber hatte da schon die Vermutung, dass kleine, winzige Tiere verantwortlich sein könnten für den Befall der Pest. Das ist durchaus beachtlich, wenn man überlegt, dass das Mikroskop ja erst Ende des 16. Jahrhunderts erfunden wurde und dass man da schon auch von dieser Möglichkeit dann sprach. Ja, was tat man denn eigentlich gegen die Pest? Was waren denn die medizinischen Maßnahmen? Ein gängiges Mittel war der Aderlass, das Universalheilmittel schlechthin gegen alle bestehenden Krankheiten. Man konnte die Ader lassen vom Bader bzw. vom Barbier, therapeutisch, aber auch prophylaktisch. Man musste nur hoffen, dass er nicht die Pulsader traf, denn das kam auch manchmal vor, also Pannen inklusive, und es konnte verheerende Folgen haben. Eigentlich wollte man nur 3 Deziliter, zum Vergleich bei einer Blutprobe sind es etwa heute 4 bis 5 Deziliter, die abgenommen werden. Das konnte dann, wenn es aus Versehen mal mehr wurden, dann konnte das verheerend sein. Andere Möglichkeiten waren Brechmittel, das heißt, wenn wir uns hier wieder dieses Ungleichgewicht, Deutschlandradios runtergefallen, so sind wieder drauf. Wenn wir uns wieder dieses Versäfte-Modell vergegenwärtigen, dann klingt es also plausibel, dass man reinigen musste. Beziehungsweise Schröpfen war auch eine Möglichkeit. Erhitzung der betroffenen Stellen war da anzufertigen. Man ritzte die Haut auf und konnte dann die Ader lassen. Lieselotte von der Pfalz, die ein oder anderen kennen Sie vielleicht, die so unglücklich in Frankreich verheiratet war, hat da auch ihr Urteil zu diesen ganzen Maßnahmen, und sie schreibt in einem Brief: außer Ader lassen, purgieren, klistieren, in Sauerbrunnen gehen und Eselsmilch trinken, brauchen Sie nichts. Auch findet man nichts bei den Apothekern, als was zum Purgieren